Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zur heutigen Plattformsendung hier auf Radio Free FM. Ich bin Jule und ich habe heute Jörg Neugebauer bei mir. Er ist Lehrer, Autor und Lyriker. Jörg Neugebauer hat hier bei uns auf Radio Free FM eine eigene Sendung. Sie heißt Klassisch Modern und sendet immer alle zwei Wochen, dienstags von 11 bis 12 Uhr hier auf Radio Free FM. Heute ist er aber nicht wegen seiner Sendung Klassisch Modern bei mir zu Gast, sondern weil er ein neues Buch geschrieben hat. Es heißt Wien.Nacht. Und aus dem Titel wird der künftige Leser erstmal nicht so richtig schlau. Deshalb werden wir über das Buch sprechen, über dessen Entstehung und über den Autor selbst. Jetzt aber erst einmal herzlich willkommen, Jörg Neugebauer.
Hallo, Jule.
Hallo. Ja, ich würde auch gleich mal sagen, wir fangen vielleicht erstmal an mit ein bisschen über deine Person zu sprechen. Da kommt einer daher und schreibt ein Buch. Darf der das überhaupt? Nein, ich würde vielleicht sagen, du bist ja Autor, Lyriker. Seit wann bist du denn Autor?
Seit so ungefähr 15 Jahren, da hat das angefangen. Also der erste Lyrikband 2002 erschienen und der letzte vor 2 Jahren. Und immer wieder mal erscheint so ein kleines Buch.
Also du hast schon mehrere Bücher geschrieben. Ist da unter den ganzen Büchern irgendwas, was man vielleicht kennen könnte?
Was man kennen könnte.
Sollte?
Alles müsste man kennen, natürlich. Ja, weiß ich nicht. Also Prosa ist jetzt seltener. Das ist jetzt die zweite Prosa-Veröffentlichung. Und 2004 gab es schon mal einen kleinen Roman, Kopf und Körper. Und ansonsten hauptsächlich Lyrik und dann bin ich ja seit einiger Zeit auch als Theater, im Theater aktiv und auch Theaterautor und Mitautor.
Was sind dann da so für Projekte entstanden in den letzten Jahren?
Ja, zum Beispiel jetzt in der Theaterwerkstatt Ulm bin ich ja tätig auch als Schauspieler und jetzt ein Stück, das ich, ein kleines Stück, ein Akter, das ich geschrieben habe, das wird jetzt im März, April ein paar Mal aufgeführt und dann haben wir im Herbst ein Projekt im Zusammenhang mit dem 100. Geburtstag von Hans Scholl und so bin ich da an einigen Stücken auch als Autor beteiligt.
Das klingt voll spannend. Ja, und du hast auch schon ein paar Preise gewonnen, gell? Habe ich gelesen.
Ja.
Was waren denn das für Preise?
Muss ich selber mal nachlesen.
Ja, man kennt ja seine eigenen Preise oft immer nicht. Ne? Also,
Förderpreis des Freien Deutschen Autorenverbands. Aha. Das ist eine Autorenvereinigung. Das war 2007, glaube ich. Und dann 2012 war ich Preisträger beim Lyrikpreis München zum Beispiel. Ja.
Wow. Ich habe noch keine Auszeichnung bekommen, aber naja, ich schreibe auch nur Hausarbeiten.
Das war auch in einem Alter, das hast du noch einiges vor dir.
Habe ich noch einiges vor mir, okay. Und ganz aktuell, die Projekte, werden die jetzt, wann kann man die sich anschauen, wenn man die noch anschauen möchte, die Theaterprojekte vor allem? Da können wir ja vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen, damit die Hörer da draußen sich das vielleicht gleich mal notieren können.
Ja, ich habe immer die Termine nicht so im Kopf.
Also aber die werden noch gespielt.
Ja, genau. Auf der Homepage der Theaterwerkstatt www.theaterwerkstatt-ulm-ev stehen sämtliche Termine drauf und das bewusste Stück trägt den Titel Irgendwann wird es von selber hell.
Irgendwann wird es von selber hell.
Ja.
Okay, also liebe Leute da draußen, hört zu, gell? Merkt euch dann, geht dahin. Auf jeden Fall.
Gut, ja.
Dann würde ich vielleicht sagen, kommen wir doch vielleicht doch mal gleich aufs Buch zu sprechen. Mhm. So, ich habe ja schon gesagt in meiner Anmoderation, der Titel Wien.Nacht sagt erstmal gar nichts. Also okay, er sagt schon was, er sagt zwei Sachen, irgendwas mit Wien und irgendwas mit einer Nacht.
Mhm.
So, Aber was sagt uns der Titel noch? Was sagt denn der Autor zu dem Titel?
Ja, der Titel sagt die Situation, gibt also die äußere Situation an, in der das Geschehen sich abspielt. Also vielleicht kann man auch sagen, dass das ganze Buch, das ist mehr so ein Büchlein von 80 Seiten, eine Erzählung. Und sie umfasst eine Nacht in Wien, die die Hauptperson durchlebt. Insofern hat der Titel schon eine Aussage, aber er soll natürlich auch ein bisschen neugierig machen darauf, was passiert denn nun in dieser Nacht in Wien?
Mhm. Können wir schon darüber reden, wem was in dieser Nacht in Wien passiert?
Ja, kann man schon. Also, es geht praktisch um Sigmund Freud. Der ist derjenige, der in Wien in dieser Nacht in seinem Arbeitszimmer sitzt und sozusagen in eine Lebenskrise geraten ist. Er ist so ungefähr 40 Jahre alt und hat bisher schon einiges erreicht, aber das, wofür man ihn heute kennt, wofür er berühmt geworden ist, das ist noch gar nicht ans Tageslicht geraten. Und ich habe nun versucht, in dieser fiktiven Nacht diesen Moment einzufangen, die sein Leben verändert und die seinem Leben die entscheidende Wendung gibt.
Wow, okay, das kann man dann von einer Sinnkrise sprechen, die er in dem Moment hat, oder ist das zu weit?
Also es ist ein bisschen, ich würde es mehr so als Midlife quasi beschreiben, was ja so um den 40. Geburtstag herum häufig sich einstellt, manchmal auch später, also so in der Lebensmitte, wenn man schon vieles erreicht hat und alles scheinbar so läuft, wie es eben läuft. Und man fragt sich dann, ja, was kommt denn jetzt noch? Geht es jetzt so weiter, und dann irgendwann ist dann Schluss? Oder war es das jetzt im Wesentlichen? Und diese Krise hat Sigmund Freud an dieser Stelle und er versucht sich da rauszuziehen.
Okay, aber wir reden noch nicht über welche Krise es sich handelt, oder? Sonst würden wir ja spoilern und spoilern wollen wir ja nicht. Also wir wollen ja nichts verraten. Oder dürfen wir was verraten?
Ja, so viel gibt es da nicht zu verraten. Also diese Lebenskrise, diese Midlife-Crisis, das ist ja schon Krise genug, würde ich sagen.
Für den einen oder anderen,
also
ja.
Du bist vielleicht noch zu jung, um das zu ermessen, wie krisenhaft das sein kann.
Aber was ist denn der Auslöser zum Beispiel? Wie kommt man denn zu so einer Lebenskrise? Oder hier, unser Sigmund Freud.
Zu dieser Krise kommt man, wenn man eben schon vieles erreicht hat, was man sich ursprünglich vorgenommen hat. Und dann geht das alles so seinen Weg und es kommt nichts Neues mehr. Also dann fragt man sich, wozu soll es jetzt überhaupt noch weitergehen?
Soll es das schon gewesen sein?
Genau. Und dann kommt man vielleicht auf die Idee, sich etwas einfallen zu lassen, was dem ganzen Leben, der zweiten Lebenshälfte sozusagen, einen ganz neuen Kick gibt. Und im Falle von Freud ist es ja so, dass er tatsächlich, der wirkliche Sigmund Freud, ja, bis zu diesem Alter noch ziemlich unbekannt war. Also ihm ist ja erst mit über 50 überhaupt erst der Professorentitel verliehen worden. Und das Entscheidende kam also alles tatsächlich erst in seiner zweiten Lebenshälfte.
Und ein Teil davon ist diese Nacht, die dann vielleicht eine Veränderung hervorruft? Oder ich weiß es ja nicht.
Ja, diese Nacht natürlich. Also
es ist schon einschneidendes Momentum, oder?
Ja, diese Nacht wird ja in der Erzählung beschrieben. Und wer also wissen will, was jetzt für Freud das Neue war, warum er denkt, es lohnt sich jetzt wirklich weiterzuleben, der ist herzlich eingeladen, diese 80 Seiten zu lesen. Das werde ich jetzt nicht hier verraten.
Genau, weil, okay, dann verraten wir das nicht. Dann würde ich jetzt aber auch vorschlagen, dass wir vielleicht das erste Musikstück spielen, was du uns mitgebracht hast. Und kannst du kurz dazu sagen, was das jetzt für ein Lied ist, was wir spielen? Da hast du dir nämlich auch was dabei gedacht.
Das ist von Eric Wilson und Alan Parsons, Freudiana. Die haben 1990, war das glaube ich, so ein Konzeptalbum rausgebracht zu Sigmund Freud. Und Das wurde dann später auch als Musical oft aufgeführt, gerade auch in Wien. Und der erste Titel ist, glaube ich, I'm Your Mirror.
Ah, okay. Dann hören wir uns den jetzt mal an und sind dann gleich zurück und sprechen weiter über Jörg Neugebauers Buch Wien.Nacht. Bis gleich. Ja, wir sind wieder zurück von der Musikpause. Herzlich willkommen. Wir sind immer noch bei der heutigen Plattformsendung hier auf Radio Free FM mit Jörg Neugebauer und wir sprechen über sein neuestes Buch Wien.Nacht. Und wir haben ja schon erfahren, es geht um Sigmund Freud. Den kennen wir alle. Die meisten. Ach, den kennt man. Und hatten jetzt schon so darüber gesprochen, dass der Sigmund Freud eben eine Nacht hat, in dem ihm einiges passiert, beziehungsweise gedanklich einiges passiert, hätte ich jetzt mal gesagt, denn er hat eine Sinnkrise in diesem Buch. Ne, so eine typische Midlife-Crisis haben wir schon besprochen. Und was ich jetzt ehrlich gesagt ganz spannend fände, wäre doch mal ein bisschen was aus dem Buch zu hören. Würdest du uns da ein bisschen was preisgeben, Jörg? Liest du uns was vor?
Ja, gerne, ja.
Ah, okay, super.
Vielleicht auch ganz gut, mal den Originalton des Textes zu hören. Mhm. Also ich fange einfach vorne an und du sagst
ja,
mir dann,
ich wink dann, wenn das Buch vorbei ist, sage ich dir Bescheid. Dann.
Genau, ja.
Spaß.
Wien Nacht. Kaum hat das Neue, das 20. Jahrhundert Fuß gefasst in der Welt. Von dem, was es über sie bringen wird, ahnen die jetzt Schlafenden noch nichts. Sie liegen in ihren Betten und träumen. Männer bei ihren Frauen oder Geliebten, Männer alleine und Frauen alleine. Sie atmen bei offenen Fenstern und träumen. Oft sind die Träume erotisch gefärbt, oft sind sie einfach bloß wirr. Am anderen Morgen erwachen die Menschen und wissen nichts mehr von ihnen. Und wenn sie sich doch an etwas erinnern, an ein flüchtiges Bild, an eine abstruse Geschichte, dann schütteln sie ihre Köpfe über den Unsinn und lächeln. Absurd der Gedanke, die Träume könnten etwas bedeuten. Und doch lebt in Wien jemand, der anders darüber denkt. Es ist ein Arzt aus der Provinz, Sigmund sein Name. Spätabends, wenn die anderen Menschen schon schlafen, sitzt er, die Zigarre zwischen den Lippen, noch stundenlang in dem kleinen, an sein Behandlungszimmer angrenzenden Kabinett und schreibt. Eine Art Pornografie wird seine Ehefrau das Geschriebene später mal nennen. Es sind fachwissenschaftliche Texte, die in einschlägigen Journalen veröffentlicht, zunehmend Beachtung finden. Eigentlich sind es fast nur Protokolle, doch sie werden seinen Weltruhm begründen. Noch ahnt er davon nichts. Im Gegenteil, Sigmund glaubt schon am Ende zu sein. Kaum kommt er los von diesem Gedanken, ganz gleich in welcher Stimmung er sich am Abend an seinen Schreibtisch begibt. Spätestens nach einer Stunde ist sie wieder da, diese Leere, diese Empfindung völliger Nichtigkeit.
Mhm. Holla, okay. Ja. Also ich habe jetzt so ein paar Sachen gehört, die man vielleicht kennt, wenn man Sigmund Freud kennt. So die Traumdeutungssachen und die Berichte, die seine Frau später als Pornografie beschreiben wird. In welchem Schaffensprozess von Sigmund Freud befinden wir uns denn da zeitlich?
Wir befinden uns an dem Punkt, als er seine Methode schon entdeckt hat.
Welche Methode?
Also die Methode, den Patienten, oder meistens waren das ja Frauen, die Patientin jetzt nicht zu hypnotisieren und ihre Erinnerungen, die ihre Beschwerden verursachen, durch hypnotische Akte versuchen zu zerstören, sondern im Gegenteil, die Patientin sich selber aussprechen zu lassen auf dem Wege der freien Assoziation. Und da hat er diese Protokolle angefertigt und durch Mitschreiben zunächst mal. Und in dem weiteren Verlauf dieses ersten Kapitels, insgesamt sind es ja drei in dem Buch, wird beschrieben, wie das mit seiner ersten Patientin Isabel gelaufen ist, wie er nach anfänglichen Widerständen, als er immer noch versucht hat, an der alten Arztrolle festzuhalten, nach dem Motto, ich bin hier, der sagt, wie die Behandlung zu laufen hat, dass er sich von ihr hat gewissermaßen leiten lassen, dass er einfach nur erstmal zuhört, was sie alles sagt, da mitschreibt und aus dem entwickelt sich dann später in einer nächsten Stufe der Dialog als Heilmethode.
Die er Sigmund Freud begründet hat, oder? Als Theorie, als Therapie-Methode.
Ja, die hat er begründet, ja, kann man so sagen.
Okay.
Ja.
Also dann zeugt dieses kleine Büchlein von dir ja auch so ein bisschen Medizingeschichte.
Ja, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ja. Ich sehe es mal so als vielleicht Einleitung oder als, ja, wenn man so sagt, Appetithappen,
okay.
Um sich vielleicht ein bisschen mehr mit dieser Theorie, also mit Sigmund Freud und seinen Theorien und seinem Werk zu beschäftigen, mehr so in der Richtung.
Ja. Ah, okay. Aber wenn ich jetzt die Theorien von Freud nicht so kenne, kann ich das Buch trotzdem verstehen?
Auf jeden
oder
Fall.
Also, macht es Sinn, wenn man vorher ein bisschen Ahnung hat, was Sigmund Freud so
also man sonst braucht geschrieben hat? Keine Vorkenntnisse, überhaupt keine Vorkenntnisse.
Ach so, weil ich sehe, du hast da nochmal zwei Bücher dabei.
Mhm.
Was hat es denn damit auf sich? Die sind von oder über Sigmund Freud,
die
oder?
Die sind über Sigmund Freud. Also man schreibt sein Buch ja nicht, wie soll ich sagen, rein aus dem Kopf. Also man hat ja jetzt nicht alles im Kopf, was Sigmund Freud betrifft. Man benutzt ja auch erstmal Quellen und Literatur, die es schon gibt. Und ehe man anfängt zu schreiben. Und die zwei Bücher, die ich dabei habe, das sind jetzt nicht die, die ich selber benutzt und ausgewertet habe. Aber ich habe mir gedacht, ich bringe die mal mit und nenne die Titel mal, wenn sich jemand noch weiter mit Sigmund Freud beschäftigen will. Das eine ist Sigmund Freud, sein Leben in Bildern und Texten im Surkamp Verlag.
Mhm.
Das ist also ein... Du siehst es hier, wir können es jetzt nicht in die Kamera halten.
Es ist ein Taschenbuch, Format würde ich jetzt sagen A5, aufgeschlagen A4. Es ist mit Fotografien und Texten und auch Dokumenten, also Originaldokumenten sind damit abgebildet. Ja. Das ist ungefähr vom Seitenumfang, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht 250, maximal 300 Seiten.
Ja, etwas über 300.
Oh, hab ich gut geschätzt.
Aber es sieht dünner aus. Ja.
Also, es sieht dünner aus, genau. Also es kommt immer darauf an, wie dann die Papierstärke ist. Deswegen ist das
genau,
so schwierig.
Ja.
So ein handelsübliches Taschenbuchformat. Sehr schön. Und dann gibt es da nochmal ein Buch.
Und das andere ist von Linde Salber, heißt die Autorin. Der dunkle Kontinent, Freud und die Frauen. Das klingt jetzt ein bisschen reißerisch, aber das Buch ist äußerst seriös und anspruchsvoll.
Okay.
Aber es zeigt auch schon so ein bisschen die, wie soll ich sagen, was in meiner Erzählung auch vorkommt, dass selbst in der Wissenschaft manches ein bisschen auch an der Grenze zur Scharlatanerie ist, sagen wir mal so. Also an diesem Buch hier, Linde Salber, Der dunkle Kontinent, Freud und die Frauen, da ist Freud mit seiner Tochter abgebildet. Es sieht aber aus, wie wenn das mehr oder weniger ein Liebespaar wäre.
Mhm.
Und das soll natürlich dann den möglichen Käufer mehr ansprechen, als wenn jetzt vielleicht Freud, der ist auf dem Bild vielleicht so 55, mit seiner wirklichen Frau da abgebildet gewesen wäre.
Das bringt mich aber auch zu einer gewagten Überleitung, nein Spaß, aber du hattest ja vorhin erzählt, dass in dem Buch er irgendwie durch seine Patientin Isabelle auf diesen Gedanken des Dialoges gekommen ist.
Ja.
Ja, das heißt also, in dem Buch gibt es noch eine weitere Person.
Also indirekt.
Indirekt.
Es taucht jetzt in dieser Nacht tritt jetzt nicht durch die Tür irgendjemand anderes ein und sagt, was machst du denn hier? Aber er, ja, man kann, es erinnert mich gerade ein bisschen fast an Faust. Also er sitzt da nachts da und dann beschwört er geradezu die Erinnerung an die Isabelle, seine frühere Patientin, herauf. Also sie ist dann mehr oder weniger präsent für ihn, aber natürlich jetzt nicht geisterhaft oder so, sondern er denkt sich in das hinein. was er mit ihr zusammen in der Therapie erlebt hat und was diese Therapiesituation bewirkt hat. Und da hat er, gibt es auch äußerlich...
Gibt es da auch eine Textstelle, die man vielleicht vorlesen könnte?
Oh ja, das wäre vielleicht nicht schlecht.
Ah, dann würde ich da jetzt so einen kleinen Cliffhanger starten. Und zwar würde ich sagen, wir machen wieder eine kleine Musikpause. Mhm. Und danach hören wir eine weitere Textstelle, die ein bisschen mehr über Isabel verrät, oder?
Ja, ja, das ist gut.
Da möchte ich kurz, was ist der zweite Song, den du mitgebracht hast?
Der zweite Titel, der passt jetzt gerade vom Titel auch sehr gut.
Ach, super.
Don't Let the Moment Pass By, auch aus dem Album Freudianer von Alan Parsons.
Na, dann hören wir da doch mal rein und sind dann gleich zurück. Also dranbleiben, dann hört ihr wieder was aus dem Buch. Ja, wir sind wieder zurück bei der Plattformsendung heute mit Jörg Neugebauer und wir sprechen über sein neuestes Buch Wien.Nacht. Es geht um Sigmund Freud, es geht um Midlife Crisis, es geht um bahnbrechende Neuentdeckungen. Nein, doch, ein bisschen schon.
Ja.
Und Sie hatten jetzt vor der Musikpause gesagt, es gibt ja noch eine andere Person, die in diesem Buch irgendwie vorkommt, indirekt, und zwar die Isabel. Und da hast du jetzt einen Part dir rausgesucht, den du uns jetzt auch vorlesen möchtest. Und da hätte ich gesagt, lies uns mal was vor.
Mhm, sehr gerne, ja.
Über die Isabel, seine Patientin, ne? Patientin von Sigmund Freud, die ihm da durch den Kopf schwirrt.
Schon sein allererster Fall war eigentlich ein Misserfolg gewesen. Dabei hatte er sich mehr als bemüht. Isabel hatte sie geheißen. 25 war sie zu Beginn der Behandlung. Für gewöhnlich schiebt er jeden Gedanken an Isabel von sich fort. Zündet, gerät er doch einmal in Gefahr, eine neue Zigarre an oder blickt zum Fenster hinaus. Heute ist es anders. Etwas in ihm will sich nicht wegdenken von Isabel. Dieses Etwas zieht ihn zu ihr hin. Wo aber ist sie? Sigmund stößt dicke Rauchwolken aus. Natürlich weiß er, wo Isabel ist. Nicht sie, die Frau selbst. Nur das, was ihm von ihr blieb. Es befindet sich in jener besonderen Mappe, die er im untersten Fach seines Sekretärs aufbewahrt. Es kostet ihn einige Mühe, die stark klemmende Schublade zu öffnen. Erst nach mehreren ruckartigen Bewegungen ist es soweit und die altmodische schwarze Ledermappe wird sichtbar. Etwas Asche freilich ist draufgefallen, denn er hat die Zigarre zwischen den Lippen behalten während des Öffnungsvorgangs. Jetzt nimmt er die Mappe heraus. Überraschend leicht erscheint sie ihm. Wie er sie so in der Hand hält. Wie lange hat er da nicht hineingeschaut? Noch wagt er nicht, sie zu öffnen, legt sie bloß auf die glatte Platte des Sekretärs nieder. Und gleich sind auch wieder diese Gedanken da. Soll er Isabel nicht doch noch mal schreiben? Sie überreden, die Therapie wieder aufzunehmen. Hat nicht er viel mehr von ihr profitiert, als umgekehrt sie von ihm? War, was ihre Genesung betrifft, nicht eigentlich alles vergebens gewesen? Und wenn es doch eine Genesung gab, hatte er daran überhaupt einen Anteil? Isabel, was für eine ungewöhnlich attraktive Frau! Sigmund, den erkaltenden Zigarrenstummel jetzt in der Lippenmitte, wie eine Trillerpfeife, in die gleich hineingeblasen wird, schließt für eine Sekunde die Augen.
Mhm. Okay, also sie schwört ihm im Kopf, aber es ist keine Liebesgeschichte, oder? Zur Isabel.
Nein, eine Liebesgeschichte ist es in dem Sinne nicht.
Ja, okay. Aber sie hat in ihm was ausgelöst. Aber was? Wieso denkt er so sehr an sie?
Ja, hier kann ich gerade weiterlesen. Also.
Aber das machen wir nicht. Nee, okay. Wie ist dieses Buch dann aufgebaut? Also wir wissen jetzt, er ist am Anfang allein, dann kommen ihm die Gedanken. Du hattest auch vorhin gesagt, es sind 3 Kapitel.
Genau.
Dann gehen wir mal auf den Aufbau. Aber wir dürfen ja nichts verraten, weil sonst, ich würde jetzt echt gern mehr wissen. Aber nein, dann bleiben wir mal bei den Formalitäten.
Das
Buchvorstellung.
Sind keine Formalitäten.
Ist ja eine Buchvorstellung.
Also in so einem Buch ist ja... in gewisser Weise die Form auch der Inhalt. Also es ist immer schwierig, jetzt ausschließlich über irgendeinen Inhalt zu sprechen, weil ja der Inhalt sich dem Leser erst erschließt, indem er es selber liest und versteht auf seine Weise. Deswegen ist es für den Autor oft auch schwierig zu sagen, was überhaupt in dem Buch drinsteht, weil das ja für jeden Leser etwas anderes bedeutet, was er darin findet. Mhm. Aber den Aufbau kann man natürlich gut erklären. Also das erste Kapitel führt also in diese Situation ein, in der Siegmund sich befindet, die wir jetzt besprochen haben. Und anhand dieser Mappe nun vergewissert sich Siegmund dessen, was also in der Begegnung, in der Arzt- und Patientin-Begegnung mit dieser Isabel alles vor sich gegangen ist und dass er dadurch auf diese neue Heilmethode gekommen ist. Den Dialog als Heilmethode. Mhm. Anstelle dessen, dass der Arzt sozusagen die autoritär übergeordnete Figur ist, die jetzt praktisch alles entscheidet und meistens eben, wie sich damals gezeigt hat, nichts Nachhaltiges damit ausrichten kann. Also sonst wäre Siegmund ja auch nicht auf die Idee gekommen, dass man jetzt irgendwas anders machen könnte, wenn das vorher alles wunderbar geklappt hätte nach dieser alten Methode. Und im zweiten Kapitel dann gibt es einen kleinen Rückblick auf das Leben, auf das bisherige Leben, angefangen von der Kindheit des kleinen Siegmund. Mhm. Da wird dann auch ein bisschen der Ödipus-Komplex angedeutet, also die Beziehung zu seiner Mutter. Und wie er stammte ja aus der Provinz, sein Vater war ja ein kleiner jüdischer Kaufmann. Die sind dann nach Wien gekommen und wie er sich langsam aus kleinen Verhältnissen sozusagen zum Arzt hochgearbeitet hat, aber immer ein bisschen spät dran war. Also er hat erst mit 30 oder so promoviert, wo alle gesagt haben, ja, du bummelst ja vielleicht hier lange, bist du überhaupt und so. Aber das war immer dem geschuldet, dass er lieber geforscht hat, als jetzt irgendwelche Prüfungen zu bestehen und langweilige Arbeiten nach irgendwelchen Vorgaben zu schreiben. Also das ist der zweite Teil, der schlägt gewissermaßen den Bogen dann von der Kindheit bis zu dem Alter. Dann heißt es, ich habe jetzt gerade so eine Seite aufgeschlagen. Noch aber ist Siegmund nicht der Greis mit der klappernden Prothese, den die jüngste als einzige unverheiratet gebliebene Tochter beim Gehen stützen muss und in deren Schoß sich sein eckig gewordenes Haupt bettet, um dort in süßer, sanfter Huld den zärtlichsten Tod zu erwarten. Noch ist er es nicht, doch oft genug fühlt er sich bereits so mit seinen 40 Jahren. Also so von der Biografie geht das. Und im dritten Teil, der beginnt dann mit dem Stichwort berühmt. Ein Wort wie ein Bogen, zwei Silben, deren erste die andere trägt. Da geht es dann darum, dass er nicht nur jetzt seiner zweiten Lebenshälfte einen Sinn geben will. Das ist sozusagen die Ausgangsposition nach dem Motto, ich fühle mich dreckig, jetzt muss ich irgendwie, ich will aber mich besser fühlen, was mache ich jetzt aus meiner zweiten Lebenshälfte? Und jetzt ist er schon innerlich einen Schritt weitergekommen, auch ein bisschen mit Hilfe der Zigarren, die ihm sein Kumpel geschickt hat und die er bisher noch nie ausprobiert hat, also ein bisschen so kleines Doping ist auch noch dabei, aber es handelt sich natürlich nur um Zigarren und ja, um nichts anderes. Und jedenfalls will er dann plötzlich mehr, nicht jetzt bloß ein bisschen eine erfüllte zweite Lebenshälfte, sondern er will berühmt werden und er erinnert sich, dass er ja schon immer auch als Kind seine Lehrer und seine Mutter und so weiter zu ihm gesagt haben, aus dir wird mal was ganz Großes, du bist besonders begabt, du musst mal was aus dir machen. Und bisher ist das halt bis zu seinem 40. Lebensjahr noch nicht so eingetroffen. Und diese Berühmtheit, um diese Berühmtheit zu erlangen, das fällt ihm jetzt ein, da muss er sich ein bisschen einen Trick ausdenken, dass er sich also ein paar Sachen überlegt, die nun wirklich gut einschlagen. Also für heute würde man sagen, bei den Medien, was die Massen elektrisiert und das sehr populär ist, so Schlagworte. Und am Schluss des Buches, und das kann ich jetzt natürlich auch wieder nicht verraten,
nein,
fällt ihm da ein solches Schlagwort ein, für das er dann, hoppla, ist
alles gut,
Tisch gehauen. Also ein solches Schlagwort ein, für das er dann tatsächlich berühmt und auch arg befehdet wurde und wird bis zum heutigen Tag. Aber man verbindet es mit Sigmund Freud und mit keinem anderen bis zum heutigen Tag.
Oh Gott, klingt ja spannend. Also ich werde dieses Buch auf jeden Fall lesen. Ich habe es noch nicht gelesen und ich werde es auf jeden Fall lesen. Also mich hast du jetzt schon mal gecatcht,
gut, ja,
das muss ich ganz klar sagen. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich wieder eine kleine Musikpause und ich hätte dann vorgeschlagen, dass wir dann vielleicht doch nochmal in einem letzten Block darüber sprechen, wie du auf dieses Thema gekommen bist. Wieder mal ein bisschen zurück zu deiner Person. Wie kommst du auf dieses Thema und auch ein bisschen, wie bist du vorgegangen? So ein bisschen mal hinter die Kulissen beim Buchschreiben schauen. Das fände ich auch noch ganz spannend. Aber jetzt hören wir erstmal Musik und da hattest du uns auch nochmal was mitgebracht. Und zwar ist das hier The Alan Parsons Project. Was ist jetzt das wieder?
Das ist ein anderes Album, ein früheres Album von Alan Parsons. Tales of Mystery and Imagination, also inspiriert von Edgar Allan Poe. Und Edgar Allan Poe hat ja in vielem auch ein bisschen, will ich sagen, Freud vorweggenommen, aber es sind ein bisschen in mancher Beziehung Seelenverwandte, indem sie beide das Unbewusste und auch den Aggressionstrieb im Menschen bloßlegen, was natürlich auch nicht jedem gefallen hat, wenn darüber dann gesprochen wurde. Und in diesem Album hat Alan Parsons Project, also er und Eric Wilson zusammen, versucht, die Musik ein bisschen auf diesen Geist von Edgar Allan Poe abzustimmen. Und der erste Titel heißt A Dream Within a Dream. Und die Einleitung wird gesprochen von dem großen Schauspieler Orson Welles.
Oh, okay. Dann hören wir da jetzt mal rein und dann schauen wir hinter die Kulissen beim Entstehen eines Buches. Bis gleich. Ja, wir sind auch schon wieder zurück. Heute mit Jörg Neugebauer und wir stellen sein neues Buch vor, Wien.Nacht. Es geht um Sigmund Freud, um eine Sinnkrise, eine Midlife-Crisis, eine andere Person und auch ein bisschen um seinen Werdegang, wenn man so will, und seine Gedanken dazu, hätte ich jetzt mal grob gesagt. Stimmst du mir dazu?
Ja, kann man doch so sagen.
Yeah!
Ja.
Und das ganze Buch ist eine Erzählung, das wissen wir jetzt auch schon. Und ich hatte ja jetzt gesagt vor dem Musiktrack, dass wir vielleicht jetzt mal nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie so ein Buch überhaupt entsteht. Weil mal ganz ehrlich, das kriegen wir immer alle gar nicht mit. Wir sehen das Buch im Regal, aber wie es da hinkommt und warum das jemand schreibt, das weiß immer keiner. Und deswegen fände ich es mal ganz spannend eigentlich, wie bist du drauf gekommen, dieses Thema zu nehmen?
Ja, das ist also schon länger her, also einige Jahre, also mehrere Jahre. Also wir sind ja ausgegangen von dem Motiv der Midlife-Crisis. Und ich war also selber in dem Alter, wo man diese Midlife-Crisis bekommen kann. Und dann habe ich ja in meiner Jugend Philosophie studiert und da hat man immer von Freud so nebenbei gehört und gesagt, Freud ist übrigens auch wichtig und so, aber er ist ja kein Philosoph, also was Genaueres erfährt man über ihn nicht. Und dann in dieser Lebenssituation habe ich gedacht, naja, dann lese ich mal ein bisschen Freud, vielleicht werde ich dann schlauer und ich wollte ja schon immer was über Freud erfahren. Und also über das sozusagen Selbststudium von seinen Werken bin ich dann der Figur näher gekommen und habe auch ein bisschen an der Uni Ulm mal so ein Seminar besucht. Da kann man ja auch, wenn man jetzt nicht mehr 20 ist, an Seminaren teilnehmen. Ja. Und außerdem gab es damals vom Landratsamt Ulm veranstaltet, in Blaubeuren Kurse für Leute, die Literatur schreiben oder Literatur schreiben möchten. Und da konnte man Manuskripte mitbringen und die wurden dann in der Gruppe besprochen. Und da habe ich dann, da kam mir dann die Idee, etwas zu Freud zu schreiben. Und es gab dann mehrere solcher Treffen dort und jedes Mal wurde das Manuskript etwas größer und dann bekam man ein paar Tipps, mach das doch so und so, und gab den anderen auch Tipps. Und als dann diese Seminarserie vorbei war, hatte ich dann einen ersten Text fertig und wusste aber dann nicht so richtig, was ich mit dem jetzt anfangen soll oder wo ich ihn unterbringen soll. Und eigentlich erst jetzt im letzten, ich habe es dann mal versucht bei einem psychoanalytischen Verlag und der wollte den Text auch haben, hat ihn gelesen und hat dann gesagt, ja, es sei leider jetzt eben kein wissenschaftlicher Text, sondern ein erzählerischer Text und er könne also in diesem Verlag es nicht veröffentlichen. Und jetzt im letzten Jahr habe ich jetzt meinen alten Freund Franz Westner wieder getroffen aus München, der den Salon Literaturverlag hat und bei dem hatte ich vor 10 Jahren schon mal einen Lyrikband Denksagung veröffentlicht. Also er hat ihn dankenswerterweise herausgebracht und habe ihm da ein bisschen was davon erzählt. Und er war dann interessiert und wir haben dann eine Lesung auch gemacht in München, um mal zu sehen, wie das so beim Publikum ankommt. Und letzten Endes war er dann so von dem Text angetan, dass er gesagt hat, er will denn in dieser Reihe literarische Bonmots auf den Punkt gebracht in seinem Verlag herausbringen, wobei dann in dieser Endredaktion der Text noch umstrukturiert wurde. Es zu jedem Kapitel gab es dann eine neue Einleitung, auch diese Dreiteilung ist erst ganz zum Schluss dann erfolgt. Also es ist eine lange, der Text hat sozusagen eine lange Entstehungsgeschichte.
Jetzt hast du gerade gesagt, es war gar nicht von vornherein 3 Kapitel angelegt, sondern wie war es vorher gedacht?
Also ganz ursprünglich hat der Text mit dem angefangen, was jetzt das 2. Kapitel ist. Also
mit einem Rückblick.
Die Biografie Freud von klein auf und so. Also so rein jetzt linear zeitlich erzählt. Und dann irgendwann ist es ja dann interessanter, das nicht so zu machen, sondern den Leser in eine aktuelle Entscheidungssituation hineinzuführen, gleich am Anfang. Und das ist ja jetzt geschehen. Und dann kann man dann später an hoffentlich geeigneter Stelle so einen Rückblick einschalten, wie ist die Person, der es jetzt so und so geht, dazu gekommen in diese Lage. Und dann im 3. Teil dann versuchen, eine möglichst Lösung originelle anzubieten. Lösung zu zeigen. Ja.
Aha.
Ja, so ist das gekommen und ich finde es aber auch ganz interessant, wie sich das also so entwickelt hat. Also nicht, wie man vielleicht denkt, da setzt sich einer hin und schreibt und fängt vorne an und hört hinten auf und das ist dann das Buch, wie es jetzt vorliegt.
Am Ende ist es dann immer alles ganz anders.
Ja, genau. Ja.
Und du hattest auch gesagt, du warst ja dann auch an der Universität Ulm und hast ein Seminar besucht. Ich nehme an, zu Sigmund Freud oder zu Psychiatrie oder zu was, zu welchem Thema?
Ja, das war also das war im Bereich der Philosophie dann. Also
Philosophie.
Wir haben ja in das Humboldt-Zentrum an der Universität Ulm von der Frau Professor Bräuninger geleitet und die ist ja sehr vielfältig auch aufgestellt mit ihren Themen und Interessengebieten. Und da wurde dann auch Freud angeboten und da habe ich dann eine kleine Seminararbeit über die Traumdeutung, da wusste ich vorher noch nicht so viel drüber, dann gemacht. Und dann fand ich, das ist ja hochinteressant, also da bleibe ich jetzt dran.
Okay, und so bist du dann auch auf also die Vertiefung von Freud gekommen und hast gedacht, das finde ich so spannend, darüber möchte ich jetzt eigentlich mehr schreiben.
Ja, genau.
Und hast es dann in so eine Erzählung verpackt.
Ja, das sagt man so verpackt natürlich jetzt als Autor.
Sagt man das nicht?
Es ist natürlich jetzt nicht nur eine Verpackung, sondern die Struktur und die Sprache, die man verwendet. Also ich schreibe hier in dieser Erzählung eigentlich ziemlich anders, als zum Beispiel vom Stil her meine Gedichte sind. Also da würde man vielleicht gar nicht denken, dass dieselbe Person, die es verfasst hat, also diese Gedichte geschrieben hat. Und Theater ist wieder was anderes. Also der Stoff sucht sich auch irgendwo seine Sprache und das ist für einen als Autor dann auch das Interessante, wie sich eigentlich die eigene Sprache dann verwandelt und diesem Stoff anpasst in gewisser Weise.
Und du hattest ja jetzt vorhin, bevor wir jetzt das dritte Musikstück gespielt haben, hattest du ja ein bisschen aus dem Buch vorgelesen und hast dann abgebrochen und hast dann noch auf dieses letzte Wort verwiesen, das wir heute auch nicht mehr hören werden. Aber es hat mich jetzt so neugierig gemacht. Irgendwie kannst du nicht doch noch irgendwie, weiß nicht, mir ein bisschen noch was geben. Liest du noch ein bisschen was vor?
Ja.
Vielleicht, um es noch spannender zu machen am Ende.
Ich hätte vielleicht Teppichvertreter werden sollen oder so. Aber ja, es gibt, ich kann bis zu der Stelle ja noch ein bisschen lesen. Also das ist eher kurz eigentlich. Aber wenn es unbedingt spannend sein soll, und das ist ja eigentlich immer gut, dann...
So wie so eine Art Cliffhanger für die Zuhörer.
Cliffhanger, genau.
Und wie geht's jetzt aus? Oh Gott.
Wie geht's jetzt aus? Aha, ja, also das fange ich an. Das ist jetzt ziemlich hinten im Buch, wie man sich vorstellt.
Dann haben wir quasi von vorne, Mitte, hinten was gehört. Das ist also ganz spannend. Okay, dann leg mal los.
Er weiß, dass es spät ist. Kurz spielt er mit dem Gedanken, doch das Fenster zu öffnen. Stattdessen legt er sich einen Stapel Papier zurecht. Viele unbeschriebene Bogen. So verschwenderisch ist er sonst nicht. Und auf den Flügeln der schwärzlichen Eule, das ist diese Zigarre, schreibt er und schreibt er und schreibt. Als er innehält, ist eine weitere Stunde vergangen. Doch er hat keine Ahnung davon. Jegliches Zeitgefühl ist ihm entschwunden. Worüber hat er geschrieben? Er kann sich gar nicht erinnern, hält wie ein alter Mann das Papier dicht vor die Augen. Ihm gefällt, was er liest. Es gleitet gut durch die Kehle des Lesers. Ach, steckt nicht doch ein verborgener Künstler in ihm, dem kleinen Kaufmannssohn aus der Provinz? Sigmund lehnt sich zurück. Das Gefühl, die Schlüsselworte seiner zweiten Lebenshälfte, ja, seines zweiten Lebens, in dieser Nacht gefunden zu haben, durchströmt ihn. Und doch kommt er sich vor wie ein Betrüger. Alles liest sich so überzeugend. Aber ist es deshalb auch wahr?
Und das war immer noch nicht das letzte Wort. Da kommt also noch was. Oh.
Jawohl.
Okay. Ich bin addicted. Ich möchte das Buch auf jeden Fall lesen. Wunderbar. Und das führt mich auch noch mal zu einer letzten Frage. Mhm. Wo kann man dieses Buch denn bekommen?
Also dieses Buch...
Wie gibt's das? Wo?
Also das kann man natürlich beim Salon Literaturverlag München bestellen, aber es ist in jeder Buchhandlung zu bestellen. Also ob es jetzt in vielen Buchhandlungen vorrätig ist, das kann ich jetzt nicht beschwören. Aber wenn man eine x-beliebige Buchhandlung betritt und nennt den Autor und den Titel, dann hat man und bestellt das Buch dort, dann bekommt man das am nächsten Tag ausgehändigt. Mhm. Und es gibt natürlich auch im Internet diverse Möglichkeiten, das Buch zu bestellen und da läuft es auch nicht anders.
Also ich kann es nur empfehlen. Es sieht auch voll schön aus. Es ist hart, ein Hartbund, ne, hart eingebunden.
Hardcover,
ja. Es ist wie es ist, wie groß ist denn das jetzt? Es ist so ein längliches A5-Format, aber noch ein bisschen schmäler.
Ja.
Passt also so, ich würde sogar sagen, es passt gut in eine Hinterntasche.
oder eine innere Jackentasche.
Innere Jackentasche passt auch, genau, eine Brusttasche.
Mhm. Das ist so,
ich kann es nur empfehlen. Ich werde es mir auf jeden Fall besorgen. So viel mal dazu. Dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Plattform-Sendung.
Ja.
Wir haben heute mit Jörg Neugebauer über sein neues Buch Wien.Nacht gesprochen, über Sigmund Freuds Sinnkrise in den 40ern, in seinen 40er Jahren. Und über die Erzählung, die Jörg Neugebauer dazu sich ausgedacht hat. Mhm. Und es klingt spannend und unterhaltsam. Und ich kann nur jedem sagen, ne, lesen.
Ja, vielen Dank für das Interview. Ja.
Und ich übergebe dir jetzt natürlich noch das letzte Wort und bedanke mich natürlich erstmal noch, dass du heute hier warst bei mir. Und jetzt hast du das letzte Wort an unsere Hörer.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken bei dir, Jule, und allen Hörern, die zugehört haben. Und hoffe, habe ein bisschen Interesse geweckt für das Buch, für Sigmund Freud, für die Psychoanalyse und überhaupt für alles, für alle Ideen, die ein bisschen die Welt verändern wollen. Tschüss.
Oh, wunderschön.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.